Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Was sind derzeit die zentralen Treiber des wirtschaftlichen Wandels und was bedeuten sie für das Firmenkundengeschäft einer globalen Hausbank? Das habe ich Dr. Michael Diederich gefragt, Global Co-Head Corporate Banking der Deutschen Bank. Diederich verweist zuvorderst auf KI, die tiefgreifende Change-Prozesse in den Unternehmen bis hin zu deren Führung erfordere, aktuell vor allem auf die geopolitischen Spannungen und strukturell unverändert die Nachhaltigkeit. Zur Finanzierung der dadurch ausgelösten Transformation der Geschäftsmodelle brauche es indes seiner Meinung nach keine neuen Instrumente.
Ich glaube nicht, dass wir fundamental neue Produkte brauchen, ob das ein Nachhaltigkeitsbond ist oder ich sag mal, ein grüner Pfandbrief. Alles das haben wir ja schon mal gemacht. Es geht mehr um die Frage, wie können wir abbilden, was die Herausforderungen der Unternehmen sind in dieser Transformation. Dass wir komplett neue Produkte brauchen, würde ich jetzt so nicht sehen. Was wir haben, sind zum Beispiel aber auch Dienstleistungen, wo wir mit Unternehmen definieren, wo befinden die sich eigentlich auf dem Pfad der Nachhaltigkeit oder der Transformation.
Ja, lieber Herr Dr. Diederich, ganz herzlich willkommen zu Paul am Puls und vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen in Frankfurt sein darf. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse und heute möchte ich mit Ihnen gerne über unterschiedliche Aspekte der Transformation im Firmenkundengeschäft sprechen, für das Sie auch Verantwortung tragen. Wenn wir mal so die wichtigsten Treiber der Veränderung durchgehen, Digitalisierung, KI ist sicherlich ein ganz zentraler Punkt. Wenn ich so auf unsere eigenen, aber auch andere Befragungen gerade im Mittelstand schaue, dann stellen wir fest, viele Unternehmen wissen, sie müssen dort etwas machen, haben aber noch keine klare Strategie. Ist das auch Ihr Eindruck?
Also erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir heute zusammen sein können. Freut mich sehr. Und in der Tat, es gibt ja wahnsinnig viel, was wir im Moment sehen, was Veränderungen herbeiführt. KI ist bestimmt eines der ganz, ganz großen Themen. Und wir sehen bei vielen dieser Firmenkunden, mittelständischen Unternehmen, aber auch bei großen Unternehmen, die sich sehr intensiv mit der Frage künstliche Intelligenz und was macht das mit meinem Geschäftsmodell beschäftigen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, sehr individuell wird definiert, was ist der wirkliche Use Case für mein Unternehmen. Der sieht für eine Servicefirma wie vielleicht ein Reisebüro anders aus als wie für einen Maschinenbauer oder für einen Werkzeugmaschinenbauer. Von daher, wir sehen sehr viel Aktivität, wir sehen sehr viel Frage mit der Beschäftigung der Use Cases und was bedeutet das für mein Unternehmen. Und der dritte Aspekt, und den darf man nicht unterschätzen, sowohl bei der Digitalisierung und jetzt bei dem nächsten Schritt der künstlichen Intelligenz, Sie reden über eine Mammutaufgabe an Change Management. Weil Sie brauchen die Kollegen, die den Use Case definieren und ins Unternehmen tragen, die möglicherweise nicht mehr Teil von der Unternehmung sein werden. Das ist neben dem technischen Aspekt eine riesen Führungsaufgabe. Und da sehen wir sehr viel an Aktivität, Beschäftigung, aber auch noch ungelösten Fragen. Aber das betrifft, glaube ich, im Moment alle.
Ja, und wie würden Sie für Deutschland insgesamt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gerade beim Thema KI einschätzen? Ist natürlich pauschal schwer zu beantworten, aber auch hier wird ja immer gesagt, es droht vielleicht eine neue Abhängigkeit auch von den großen Tech-Unternehmen. Wie ist Deutschland hier aufgestellt?
Ja, also ich habe jetzt in den letzten 10, 15 Jahren mehrmals gesehen, wie wandlungsfähig mittelständische und Firmenkunden sein können. Sowohl nach der Finanzkrise, ganz stark nach Corona und ganz stark jetzt in der Frage, wie passen wir uns den neuen Gegebenheiten an. Das ist ja nicht nur KI, das sind auch neue Handelskorridore, denen man sich stellen muss. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal, wie anpassungsfähig, leistungsfähig und überlebensfähig Unternehmen sind. Und da haben wir eine ganze Menge bewiesen. Das hier ist jetzt nochmal eine neue Herausforderung. Ich würde nicht unterschätzen, mit welcher Kraft die Unternehmen da unterwegs sind, weil sie wissen, es geht um sehr viel. Aber auch, es gibt wahnsinnig viele neue Opportunitäten, darf man auch nicht vergessen. Von daher wäre da nicht so negativ, aber es sind große Herausforderungen.
Zweite große Herausforderung und Treiber, Thema Nachhaltigkeit. Man hat so ein bisschen den Eindruck, da hat auch gerade die Politik schon mal etwas mehr Gas gegeben, Unternehmen vielleicht auch. Würden Sie sagen, das Thema wird zurückhaltender behandelt in den Unternehmen oder bleibt man hier dabei, weil man sagt, ist auch eine der Möglichkeiten, auch gerade im globalen Wettbewerb vorne zu sein?
Ich glaube, vielleicht macht man es im Moment weniger laut, aber man bleibt nachhaltig an dem Nachhaltigkeitsthema dran. Das sehe ich bei all meinen Gesprächen und Diskussionen, weil gerade jetzt wurde ja, und wir sind ja so tagesaktuell auch mit Ihrem Podcast, wenn man sich das Thema Straßenhomos ansieht, wird einem ja wieder bewusst, was die Abhängigkeit bedeutet, auch von fossilen Brennstoffen. Ja. Von daher, und ich glaube, ich habe es sogar letzte Woche irgendwo gesehen, die Neuzulassungen an elektrifizierten Fahrzeugen ist at record high. Das hat ja einen Beweggrund. Ich glaube, weil man erkennt, auch wenn man es im Moment weniger laut macht, das Thema der Nachhaltigkeit und Energiediversifizität und das Verfolgen von diesen Maßnahmen ist bei jedem ganz oben auf der Agenda. Und ich vernehme das auch in jedem der Gespräche, wie macht man sich unabhängig, wie kann man sich auf andere Energieformen einstellen und aber auch, wie operieren wir nachhaltiger in dem Umfeld, was einfach viel schwieriger geworden ist.
Also Sie thematisieren es nach wie vor als Bank, auch in den Kundengesprächen, genauso wie vorher. Sie nehmen da nicht den Fuß vom Gas.
Überhaupt nicht. Und wir sind eine der ganz großen Finanzierer, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Ich glaube, wir haben uns ein ganz großes Ziel gesetzt, nahe an 900 Milliarden dort zu finanzieren, um da auch weiterzumachen, weil wir auch davon überzeugt sind, dass es der richtige Ansatz ist. Wir weiten das Feld so ein bisschen von der reinen Nachhaltigkeit hin zur Transformationsfinanzierung, weil es geht um viel mehr als nur die Frage, reduziere ich meinen Fußabdruck, sondern wie werde ich resilienter und wie werde ich in dieser Transformation ein relevanter Spieler.
Ja. Dafür ist ja die Frage, braucht man auch auf der Finanzierungsseite neue, andere Produkte? Muss man, wenn ich jetzt auf Ihr Sortiment schaue als Bank, andere Schwerpunkte setzen, andere Produkte mehr betonen? Also gibt es eine Veränderung im Finanzierungsmix dessen, was Sie anbieten den Unternehmen?
Ja, also ich glaube nicht, dass wir fundamental neue Produkte brauchen, ob das ein Nachhaltigkeitsbond ist oder ich sag mal ein grüner Pfandbrief. Alles das haben wir ja schon mal gemacht. Es geht mehr um die Frage, wie können wir abbilden, was die Herausforderungen der Unternehmen sind in dieser Transformation. Dass wir komplett neue Produkte brauchen, würde ich jetzt so nicht sehen. Was wir haben, sind zum Beispiel aber auch Dienstleistungen, wo wir mit Unternehmen definieren, wo befinden die sich eigentlich auf dem Pfad der Nachhaltigkeit oder der Transformation. Ich finde das immer so erstaunlich, wenn man über absolut, wir wollen besser werden, spricht. Das stimmt. Für das besser werden muss ich aber in T0 überhaupt mal wissen, wo stehe ich denn?
Status quo.
So. Und um dann zu sagen, wie definiere ich meinen Pfad nach vorne? Da sind wir ganz aktiv dabei, weil wir Instrumente haben, mit den Unternehmen in dem Diskurs festzustellen, was ist der Status quo. Mhm.
Heißt das aber auch, je schneller der wirtschaftliche Wandel ist, desto häufiger und oder intensiver sprechen Sie mit den Kunden?
Es nimmt dieser Tage nochmal mehr an Fahrt auf, würde ich schon sagen, weil auch, wie gesagt, vor dem Hintergrund, was wir da gerade sehen in der Straße von Homos und den Abhängigkeiten und den Herausforderungen, Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz, wir tun so, als ist es die nächste Entwicklungsstufe, das stimmt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir ja auch mit dem Thema der Digitalisierung noch nicht wirklich fertig. Also da stecken wir ja auch noch mittendrin. Von daher, da sehen wir einen ganz hohen Bedarf und auch natürlich einen Bedarf, was das Thema Effizienz angeht. Der Druck wird größer, Margen sind stärker unter Druck, durch gestiegene Preise, durch verschiedene Abhängigkeiten. Von daher nehmen die Themen, in der Diskussion mit den Firmenkunden und den Unternehmen deutlich zu.
Jetzt setzt Ihr Haus ja sehr stark auf das Thema Beratung, um sich im Wettbewerb zu differenzieren. Wie kann man jetzt sicherstellen, dass Ihre Mitarbeitenden sozusagen vor der Wende sind, also dem Unternehmer auch helfen können, diese Transformation, über die wir sprechen, der Geschäftsmodelle kompetent zu begleiten?
Ja, also wir sind keine Unternehmensberater, das muss ich so vor die Klammer ziehen, aber wir nutzen alles an Personalentwicklung, Qualifizierung, Ausbildungsmaßnahmen, um unsere Kolleginnen und Kollegen sprechfähig genau für diesen Dialog zu machen. Wie setzt man die Themen ein, um festzustellen, was ist der Status quo? Was haben wir als Haus aktuell gemacht? Was sehen wir an Transaktionen, um dann auch zu teilen? Problemstellung, das war der Ansatz. Hier war unsere Lösung. Hast du artverwandte Unternehmen, die die gleiche Fragestellung haben? Man muss nicht das Rad immer neu erfinden. Es ist auch bei uns ganz oft das Thema, wie bringen wir das Wissen aus all den tausenden Gesprächen, die wir haben, so zusammen, dass der Kollege rechts und links weiß, was ist quasi tagesaktuell passiert, um möglicherweise einen ähnlichen Lösungsvorschlag zu machen. Und das machen wir auf regelmäßiger Basis, regelmäßigen Austausch, auch mit großen Instituten, auch mit den großen Nachhaltigkeitsagenturen, um sicherzustellen, wir sind da immer state of the art sozusagen.
Und gibt es jetzt für Branchen oder für Geschäftsmodelle Cluster, dass man also sagt, für Auto haben wir hier ein Cluster, für eine andere Branche dort?
Also wir haben verschiedene Verticals, so wie wir das nennen, sowohl was das Thema Automotive angeht, sowohl was das Thema Defense angeht und auch andere Sektoren, wo wir auch dezidiert entlang der Wertschöpfungskette in diesen Industrien definieren und oder unsere Kolleginnen und Kollegen mitnehmen, was ist in dem Sektor gerade passiert, was erfordert dieser Sektor, was sehen wir an Trends und Treiber, um sehr spezifisch bei diesen Unternehmen aktiv werden zu können.
Und was jetzt auch Ihre internationale Präsenz vielleicht auch als Vorteil mit sich bringt, das geschieht auch international. Oder tickt man dort noch, was diese Verticals angeht, eher national?
Nein, ich glaube, das ist wirklich der differenzierende Faktor. Faktor Mensch, Faktor Nähe zum Kunden und dann der internationale Fußabdruck zu sehen, was passiert in der Welt. Wir sind nicht die Einzigen, die in dem Thema Nachhaltigkeit und Transformation unterwegs sind. Wir haben auch ein großes Nachhaltigkeitsteam, zum Beispiel in Asien, weil viele der Unternehmen oder fast alle der deutschen Unternehmen auch einen großen Stützpunkt haben an irgendeinem Ort in Asien. Und dort gibt es andere Spezifika, Herausforderungen. Und so versuchen wir, die Brücke zu bauen von Europa in die relevanten Märkte und bilden dort dann die relevanten Netzwerke ab. Von daher ist das, was wir machen auf der Transformation, Nachhaltigkeitsseite, wenn Sie so wollen, ein globales Thema. Und da hilft uns unsere Aufstellung in über 50 Ländern dieser Welt, wo wir Firmenkunden begleiten aus ihrem Heimatmarkt oder vor Ort, und dann zentralisieren wir wieder das Wissen und dann geben wir es wieder nach draußen, so dass wir ein möglichst großes Wissenssharing innerhalb der Organisation haben.
Ist denn für eine globale Hausbank immer noch von Bedeutung, dass die Leitung des Firmenkundengeschäfts mit Ihnen von einem Deutschen ausgeübt wird und auch aus Deutschland heraus geschieht?
Also ich würde es mal weniger an der Nationalität festmachen als an der Tatsache, dass und unser Anspruch, das wissen Sie, ist ja, wir wollen der europäische Champion sein im Bankenmarkt. Und da ist es wichtig, dass man einen starken Fußabdruck in seinem Heimatmarkt hat. Weil nur wenn du den Heimatmarkt wirklich im Griff hast, kannst du in der Rest der Welt quasi reüssieren. Das ist unser Ansatz. Starker Heimatmarkt, aber verbunden mit einem großen internationalen oder globalen Netzwerk, um dann diese Herausforderungen, die alle Unternehmen auch international haben, nach draußen zu tragen, das Netzwerk zu bilden. Und da hilft uns diese Aufstellung. Wir sehen im Moment wahnsinnig viele Gespräche, auch im Hinblick auf das Freihandelsabkommen Europa-Indien. Und da brauchen Unternehmen jemanden, der eine Kenntnis zu dem Markt hat. Wir haben tausende von Leuten schon sehr, sehr lange in Indien selber stationiert, so dass wir hier der Gesprächspartner sind in der Frage, wie baue ich mir eine Niederlassung, mit welchen Partnern vor Ort kann man zusammenarbeiten, was sind die Spezifika in dem Land, und das ist so, wie wir das versuchen anzugehen.
Auf Sie persönlich noch einmal geschaut, wie teilen Sie denn Ihre eigene Arbeitszeit auf zwischen Deutschland und Ausland, das würde mich interessieren. Und wie viel Zeit bleibt Ihnen persönlich neben administrativen Aufgaben für das Kundengespräch?
Ja, also ich habe ja so ein paar Leitplanken, die einfach regulatorisch gegeben sind. Das heißt, ich muss mich um Compliance und Legal kümmern. Und das sind auch fundamentale Bausteine für das Funktionieren von so einem großen Finanzinstitut. Aber ich versuche mal mindestens 2/3 meiner Zeit mit Kunden zu verbringen. Und da würde ich mal sagen, ist es dann 70% der Heimatmarkt, 30% im Ausland, weil durch das Reisen geht dann doch sehr, sehr viel Zeit verloren. Aber wie gesagt, da auch alle Unternehmen aus unserem Heimatmarkt in den internationalen Märkten sind, bedingt es auch die internationale Komponente ganz stark. Aber 2/3 meiner Zeit verbringe ich mit Kunden genau vor dem Hintergrund, den wir da eingangs besprochen haben.
Regulatorik betrifft ja auch die Transformationsfinanzierung, darauf nochmal kurz geschaut. Würden Sie sagen, es gibt ja irgendwelche Hemmnisse, wo die Regulierung sich verändern müsste, um Transformationsfinanzierung zu erleichtern?
Naja, ich sag mal so, ich glaube, das erste Regelwerk, was man mal auf die Straße gebracht hat, zur ESG-konformen Finanzierung, die war schon schwer anwendbar. Ja. Und auch die Tatsache, dass ein Finanzinstitut dann sicherstellen sollte, dass das mittelständische Unternehmen sich graduell verbessert, was CO2 angeht. Man hat uns so ein bisschen zum Schiedsrichter gemacht, wenn Sie so wollen. Ich würde nicht sagen Hindernis, aber es gibt ein paar Themen, die sind nicht so ganz trivial, dann auch immer umzusetzen, in der Vielzahl und in der Andersartigkeit von all den Unternehmen, die da draußen unterwegs sind. Und von daher passt auch die stückweise Anpassung oder vielleicht auch einfach nur mal das Innehalten, was Regulierung angeht, gut zu dieser aktuellen Situation.
Jetzt kommt aber gerade von USA eigentlich eine ganz andere Grundhaltung, andere Approach. Vor 2-3 Wochen wurde angekündigt, eine massive Abrüstung in der Regulierung. Also gerade die Regeln sollen sich auch wieder ändern. Dieses Basel III Endgame wird von den USA eher so gespielt, dass man die nationalen Banken zumindest entlasten will. Vor dem Hintergrund stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wie in anderen Politikbereichen auch, wie geht Deutschland damit um? Wir haben immer für ein Level Playing Field plädiert. Das macht ja auch sehr viel Sinn aus dem Lehrbuch heraus. Aber die Frage ist natürlich, wenn jetzt so ein großer Player wie die USA sagt, wir machen die Dinge anders, sollen wir uns dort anpassen oder sagen wir in Europa, wir machen auch in der Regulierung unser Ding, weil wir es eben für richtig halten?
Das ist ein guter Punkt. Und in der Tat, Level Playing Field ist natürlich ein ganz bedeutsames, insbesondere wenn Sie um das Gut Eigenkapital werben. Und wir werben dann alle um den gleichen Euro oder Dollar Eigenkapital. Ich glaube nicht, dass wir in Europa sehen oder so ein Race to the Bottom vollziehen sollten. Ein Innehalten der aktuellen Regulierung würde uns schon helfen, um mit den Gegebenheiten zurechtzukommen. Weil wenn diese Verzerrung größer werden würde und wenn man in der Tat Basel III einfach nur nicht anwendet in den USA, naja, dann sind es 50 Milliarden an zusätzlichem Eigenkapital für amerikanische Banken. Und das ist kein Fingerzeig, das ist halt einfach, du machst einen 100-Meter-Lauf und der eine steht schon bei 1,30 Meter. Ja, das ist dann irgendwie so. Und das vergisst man dann relativ schnell. Dann vergleicht man wieder US-Häuser mit europäischen Häusern und dann fragt man sich, oh, warum sind die profitabler? Was könnt ihr denn nicht? Naja, das ist ja nicht, wir können es nicht. Der hat halt schon 30 Meter Vorsprung in all dem, was er da tut. So, von daher, es geht auch in der Tat um die Frage, welchen Finanzsektor will man in Europa haben? Ich glaube, man hat spätestens nach Corona oder in Corona gesehen, wie bedeutsam ein funktionierender Finanzmarkt ist, um Volkswirtschaft und das industrielle Herz am Pumpen zu halten, wenn Sie so wollen. Und ich glaube, wir brauchen dringend diesen einheitlichen europäischen Kapitalmarkt, weil wir aktuell deutlich zu zersplittert unterwegs sind. Also wir haben die 30 Meter Vorsprung im Startblock und setzen unseren dann nochmal 5-6 Meter zurück, weil wir nicht den einen europäischen Markt haben. Wir haben den französischen Kapitalmarkt, den spanischen, den deutschen und splitten das Kapital nochmal mehr in Einzelteile. Das sollte man, glaube ich, deutlich überdenken und sagen, welchen Kapitalmarkt will man? Muss man komplett die Regulierung zurückfahren? Nein, ein Innehalter würde schon helfen. Und der europäische Kapitalmarkt wäre, glaube ich, von Bedeutung, auch vor dem Hintergrund der riesigen Voluminas, die dort anstehen für Transformationsfinanzierung, Infrastruktur, Netzinfrastruktur, Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Ich glaube, das wird uns helfen.
Auf der anderen Seite, wir wissen ja schon lange, dass wir das brauchen, aber das Projekt Kapitalmarktunion kommt einfach nicht aus den Startblöcken, wenn ich in Ihrem Bild bleiben darf. Also hat die Politik die Dringlichkeit ausreichend verstanden, dass Ihr Haus das sehr betrifft, leuchtet ja sofort ein. Andere Banken in Deutschland sind da vielleicht jetzt nicht ganz so betroffen. Also die Frage, ist das der Politik ausreichend klar, dass da hier jetzt mehr geschehen muss?
Ich glaube, das ist kein Erkenntnisproblem mehr. Und auch die aktuelle Situation führt es ja quasi plastisch vor Augen, was es da braucht. Die Konsensfindung ist halt immer das Thema. Und wir werden natürlich auch immer wieder konfrontiert mit sich überlagerten Krisen, mit all dem, was wir gerade da aktuell sehen. Mhm. Aber ich glaube, das ist kein Erkenntnisproblem mehr, sondern die Frage, wie setzt man es so um, dass alle Beteiligten damit komfortabel sind.
Wenn Sie noch einmal auf die Politik geschaut, einen Wunsch hätten für die Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland, um das Wachstum nach vorne zu bringen, einen Wunsch. Welcher wäre das an die Politik?
Naja, was ich von den Unternehmen, und das ist dann auch keine neue Erkenntnis, ich glaube, das ist unser Thema der Bürokratisierung, ist ein ganz großes Thema. Und das Thema der Digitalisierung, Verwaltung, Behörden, das ist schon eins. Also könnten wir deutlich schneller werden bei Baugenehmigungen zum Beispiel, Einreichung der Unterlagen, End-to-End-Prozesse in Zulassen, Genehmigungsverfahren. Wir sind langsam oder langsamer geworden, was große Infrastrukturprojekte angeht, weil wir teilweise länger brauchen für Genehmigungen als für die eigentliche Bauphase. Und auch da kein Erkenntnisproblem. Wo legt man den gordischen Knoten durch, um das dann umzusetzen? Das war jetzt vielleicht anderthalb Wünsche, aber die gehört irgendwie so zusammen. Das wäre mein Wunsch.
Denn man würde ja doch sagen, Geld ist ausreichend vorhanden. Also der Staat hat genug Geld ins Feuer gestellt mit den Sondervermögen. Wir stellen ja auch fest, dass, wenn ich auf die Vermögensanlage privater Kunden schaue, eigentlich zirkuliert genug Geld um die Welt, was man auch produktiv einsetzen könnte. Nur es wird sozusagen auch wieder im Bild bleibt, nicht richtig auf die Straße gebracht.
Ja, und das ist, glaube ich, das ist alles groß oder sehr groß, was an Liquidität, Finanzierungsmöglichkeiten, es geht mehr um Wirkung.
Ja, um Impact.
Ja. Und ich glaube, da liegt auf der einen Seite die Herausforderung oder auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, wie bedeutsam und wie gut wir ja wirklich durch viele Krisen gekommen sind, was wir für Möglichkeiten in dem Land haben, was wir für tolle Unternehmen haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir kriegen diesen Impact erhöht oder wir kriegen ihn von der Kette gelassen, was wir dann für ein Potenzial als Land oder als Europa hätten, das könnte sich schon mit vielen anderen messen lassen.
Jetzt haben wir noch zwei, drei persönliche Fragen, wie immer am Schluss des Podcasts. Sie haben BWL studiert, was ich gut finde, und Ihren Berufsweg in der Wirtschaftsprüfung begonnen. Was hätte Sie alternativ gereizt?
Anstatt der Wirtschaftsprüfung?
Oder BWL.
Also, was ich wirklich spannend finde, insbesondere vor dem Hintergrund jetzt, was da passiert, was Raumfahrttechnologie angeht und ich sag mal, die Eroberung des Weltalls mit neuen Unternehmen auf der Satellitenseite, wenn ich die möglich, aber Zu der Zeit war das so nicht en vogue, aber das finde ich hochgradig spannend, weil das wird Märkte nochmal dramatisch verändern.
Mhm. Sie standen dann an der Spitze der Hypo-Vereinsbank. Die Frage muss kommen, was hat Sie denn motiviert, Finanzvorstand eines Fußballvereins zu werden?
Ich habe das mal scherzhaft gesagt, es gibt zwei Rollen, für die man sich nicht bewerben
kann. Das ist eigentlich Papst, oder?
Papst und die Rolle beim FC Bayern. Papst geht nicht, weil verheiratet und zwei Kinder. Daraus blieb die andere Rolle übrig.
Und dann sind Sie aber auch wieder ins Bänkchen gewechselt.
Ja. Warum das? Vor dem Hintergrund, das, was wir eingangs besprochen haben, wo steht unser Land, wo steht unsere Industrie, Herausforderung, da nochmal mit anzugreifen und einen Impact oder einen Beitrag zu leisten, dieses Land nach vorne zu bringen in der nicht trivialen Situation, das hat mich einfach wahnsinnig gereizt. Ja, und das ist eine tolle Aufgabe hier. Und ich sehe ja, wie groß der Redebedarf ist, Land auf, Land ab. Und ich sehe auch, wie händeringend Unternehmen jemanden suchen. Wir haben nicht immer die Antwort, aber wir können zuhören, wir können eine Parallele herstellen oder wir können aber auch Ratschläge geben, was wir in anderen Situationen sehen, weil wir vor vielen Herausforderungen stehen. Dafür gibt es kein wirkliches Patentrezept. Und da mitten dabei zu sein, das fand ich einfach
spannend. Das ist spannend, weil Sie Branche auch deshalb so spannend, weil Sie auch in die gesamte Welt
absolut hineinkommen. Absolut,
das ist ja absolut. Vielleicht nochmal in München, Ihr Wohnsitz, Hauptwohnsitz, hat ja auch eine ganz ausgeprägte Start-up-Szene. Mhm. Wenn Sie jetzt nicht hier im Hause der Deutschen Bank wären, sondern würden sagen, ich möchte mal ein Start-up machen. Und Raumfahrt nehme ich jetzt mal raus. Aber was könnte das sein? Was würde Sie da noch faszinieren als Bereich, nochmal ganz von vorne anzufangen sozusagen, als Gründer?
Also ein Start-up in dem Bereich Nachhaltigkeit oder Transformation, das fände ich schon hochgradig spannend, weil der Bedarf so riesig groß da ist. Mhm. Jetzt klingt das alles so verlockend. Ich weiß aber auch, wie hart das ist, ein Unternehmen wirklich zu gründen. Ja? Und wie groß die Durststrecke ist. Und wir reden dann immer über die 10%, 15%, die es geschafft haben. Mhm. Es gibt aber auch den riesen Teil an Unternehmen, die es nicht geschafft haben. Aber in dem Bereich, das finde ich ganz, ganz spannend. Und ich bewundere Land auf, Land ab, sei es in München, aber auch in allen anderen Bundesländern, auch da wieder, was wir für eine kreative Gestaltungskraft wir haben. Skalierung wäre ein Thema. Und ich schaue da ganz vorsichtig in Ihre Richtung, Universitäten, die Ausgründungen helfen.
Aha.
Und oder sich beteiligen und oder jungen Leuten ermöglichen, wirklich zu sagen, wir helfen dir bei einer Ausgründung. Ich glaube, das ist ein Stück weit das, was wir uns von den USA auch
angucken. Ja, wobei das bei uns auch mentalitätsmäßig zugenommen hat. Also es gibt immer mehr junge Leute, die Toll. Nicht mehr nur sagen, ich will in die Konzernzentralen, so wie früher, ich möchte selbst was machen.
Super.
Unsere Studierenden, und da sind wir bei der vorletzten Frage, stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Was würden Sie sagen, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich auch künftig in der Praxis zu behaupten?
Ja, also ich finde das eine absolut spannende Phase, jetzt ins Berufsleben einzutreten. Und ich sage, auch zwei Töchter haben, 24, 22 und mit vielen jungen Kollegen, Dualstudierende und oder aber auch nach einem Trainee-Programm oder nach einem Master-Bachelor hier, im Grunde genommen kann die Generation Karriere nicht vermeiden, weil allein die Alterspyramide führt dazu, dass das auf diese jungen Menschen zuläuft. Ob man Karriere und wie man die für sich definiert, muss jeder für sich beantworten. Vermeiden wirst du sie kaum können. Und der andere Teil ist, neugierig zu bleiben. Das Studium ermöglicht den Einstieg. Was man dann aber in 3, 5, 6 Jahren macht, a complete different story. Dafür brauche ich ein Stück weit Flexibilität, räumlich und mental, zu sagen, ich lasse mich auf was anderes ein. Ich gehe mal aus meiner Komfortzone raus, auch wenn der Job, den ich jetzt gerade mache, das läuft gut und verstehe mich gut mit den Kollegen, aber raus aus den Schuhen, raus aus der Komfortzone ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Und dann, und das ist ein Evergreen, aber nimmt jetzt natürlich nochmal dramatisch zu, lebenslanges Lernen hat vor dem Hintergrund künstliche Intelligenz nochmal einen völlig anderen Stellenwert, weil das reine Sachwissen, das wird nicht mehr tragen. Die Frage ist der Interpretation. Wie bringe ich das rüber? Wie kam überhaupt das zustande, was mir die KI da irgendwie vorschlägt? Und oder wie gehe ich mit den Instrumenten um? Das ist, glaube ich, was, das wäre für diese Generation extrem wichtig. Aber nochmal, wenn da jemand will, Karriere wirst du dieser Tage kaum vermeiden können.
Und vor dem Hintergrund der Wandlungsprozesse würden Sie sagen, dass dann auch eher eine breite Ausbildung, zum Beispiel im Studium, gut ist und dass man sich nicht zu früh zu stark
spezialisiert? Finde ich schon. Also Spezialisierung kommt dann eh später, je nachdem, wo man einsteigt, was man macht. Jetzt, ich sag mal, mehr generalistisch und auch in der Frage, wie verknüpft man all diese Themen, die man da gelernt hat, ich glaube, darum geht es. Spezialisierung kann dann später kommen.
Letzte Frage, die eigentlich gar keine Frage mehr ist, sondern bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen über wirtschaftlichen Wandel, also über Transformation. Und wenn es einen Satz gäbe, da stünde Transformation am Beginn, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Transformation am Beginn ist die große Herausforderung oder die große Chance für unser Land und für Europa.
Dann, lieber Herr Diederich, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Morgen Ihren Puls fühlen durften und man merkt, er geht hoch, wenn es um Transformation geht. Das macht Ihnen Spaß, da wollen Sie dabei sein. Ich darf Ihnen die Daumen drücken, für Sie persönlich und für Ihr Haus, dass Sie immer am Ball bleiben, dass das positiv ausgeht. Alles Gute und vielen Dank für heute.
Herzlichen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut. Danke.